Liebe Literaturbegeisterte, und Literaturbegeisterte müssen Sie sein, wenn Sie an so einem Abend hierher kommen und nicht ins Fußballstadion gehen. Der aktuelle Spielstand, ich gebe es trotzdem durch, ist immer noch 1-0 für England. 1-0 für England. Also, aber mehr wird nicht bekannt gegeben. Also, ganz herzlich willkommen im Namen der Volkshochschule und des Historischen Vereins. Eigentlich würde ich jetzt die zwei Referenten begrüßen, Günter Bendele und Wolfgang Duffensamer. Leider hat heute Morgen der Günter Bendele angerufen und hat gesagt, er hatte ganz schlechte Nachkette, er hat gesundheitliche Probleme, er hätte müssen jetzt von Bietigheim hierher fahren. Eine Ausgabe, sondern in ganz viele verschiedene. Und wenn man mit ihm durch seine Bibliothek läuft, dann ist das also wie eine Führung. Und er sagt, das ist diese Ausgabe und das ist diese Ausgabe. Und wenn ich ihn frage, ja, lieber Wolfgang, hast du das auch schon gelesen? Dann kriege ich jedes Mal ein Ja, ohne rot zu werden. Lieber Wolfgang, wir freuen uns darauf, dass du uns jetzt der Friedrich Hölderlin näher bringst. Eins will ich sagen, in der Schule, Friedrich Hölderlin, ich habe gedacht, ja, das ist so etwas Betuliches wie Uhland, Hebel oder Mörike. Abgesehen davon, dass Uhland, Hebel und Mörike nicht betulich sind. Als ich das erste Hölderlin-Gedicht gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein moderner Dichter aus dem 20. Jahrhundert. Es war wie ein Schock für mich. Und alles Weitere erfahren wir jetzt von dir, lieber Wolfgang, wir freuen uns.
Und weil ich ja als Gemeindepfarrer auch religiös unterwegs war, aber eben auch literarisch. Wir haben das Gespräch in einer Buchhandlung gemacht, im Keller. Wir haben so eine Art Bistro gehabt. Und es war wichtig, dass man zu den Leuten hingeht. Also nicht, dass die Leute kommen zu uns ins Gemeindehaus, sondern wir kommen zu euch. Und wir haben das ganz lang gemacht, lange Jahre in Basigheim, in der Buchhandlung des Dreigiebelhauses. Wir haben nur einmal so einen Reader gemacht. Den haben Sie jetzt, glaube ich, hoffentlich alle in der Hand. Wenn nicht, holen Sie sich bitte bei der Frau Albrecht noch einen oder lassen Sie sich einen bringen. Und wenn Sie da drauf gucken, dann steht da was Interessantes drauf. Da steht drauf ein literarisch-religiöses Gespräch am 23. September 1999. Also da vor über 20 Jahren haben wir das zum ersten Mal gemacht. Es ist übrigens die einzigste Veranstaltung, wo wir so einen Reader gemacht haben. Sie werden merken, warum das vielleicht beim Hölderlin sinnvoll ist. Es ist sinnvoll, man hat die Texte vor sich und hört sie nicht nur, weil sie sind nicht ganz einfach zu verstehen. So, das war meine erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, etwas ganz anderes, aber es hat auch schon was mit dem Hölderlin zu tun. Jetzt pass jetzt hier auf, wir sitzen hier jetzt in der Kirche. Normalerweise immer Blanke, dass man nebenan sitzt, und zwar unter der Friedenslinde. Ich hatte kürzlich ein Gespräch und der Hans Harter hat auch einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Friedenslinde. Warum heißt das Ding Friedenslinde und warum hat man damals nach dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1871 Friedenslinde gepflanzt? Hat man nicht nur ein Schildach gemacht, das gibt es überall im ganzen Land. Interessant ist, dass es keine Siegeslinde sind. Also ein Sieg hätte man ja auch machen können. Hat man dann auch später tatsächlich gemacht. Man hat den Sieg über die Franzosen gefeiert, ja, und hat versucht, die nochmal zu demütigen. Ja. Es war nicht der Fall, man hat eine Friedenslinde. Und jetzt hören Sie mal ein Briefzitat von Friedrich Hölderlin, was er über das Thema Sieg und über das Thema Frieden sagt. Da wird Ihnen dann was aufgehen. Das ist ein Brief von 1801 an seinen Bruder Karl. Nicht, dass irgendeine Form, irgendein Meinungsgrund, irgendeine Behauptung siegen wird, sondern dass der Egoismus in allen seinen Gestalten sich beugen wird und die heilige Herrschaft der Liebe und Güte, das Gemeingeist über alles in allem gehen und dass das deutsche Herz in solchem Klima unter dem Segen des neuen Friedens erst recht aufgehen und geräuschlos wie die wachsende Natur seine geheimen, weitreichenden Kräfte entfalten wird. Dies meine ich, dies sehe und glaube ich, und dies ist's, was vorzüglich mit Heiterkeit mich in die zweite Hälfte meines Lebens hinaussehen lässt. Erinnern wir uns an große Bewegungen. Hölderlin war auch ein Anhänger der Französischen Revolution. In so einer Revolution, zum Beispiel in der Russischen Revolution, da gab es immer Sieger und Verlierer. Die Verlierer waren dort die Zaren, die Sieger waren die Arbeiter und die Bauern. Genau das wollte Hölderlin nicht, sondern er strebte einen Zustand an, der über dieses Dilemma hinausgeht. Und das ist eben dieses großartige Wort, auch das wir heute in unserer Sprache noch haben, vom Frieden. In diesem Rieder haben wir vor über 20 Jahren jeder von den Referenten 6 Texte ausgewählt. Ich werde mich hüten, die Texte vom Bendele vorzulesen heute, sondern ich beschränke mich auf die, die ich ausgewählt habe, und sage Ihnen das dann rechtzeitig, wann was dran ist. Jetzt fangen wir mal an mit der Umschlaggestaltung von dem Rieder. Der Hölderlin hat ja gelebt in einer Zeit, die allgemein, vor allem in der Germanistik, in der Geisteswissenschaft, die sogenannte Goethe-Zeit genannt wird. Die war so ziemlich identisch mit seiner Lebenszeit, etwa von 1770 bis 1840. 1843 ist der Hölderlin gestorben. Die Goethe-Zeit. Und diese Goethe-Zeit, die hat ein paar gemeinsame Merkmale, die sich durchziehen. Eine Sache werde ich heute ansprechen. Das fängt an, eine Bewegung, die mit Johann Gottfried Herder beginnt, die sich in der Frühromantik durchzieht und dann im Idealismus gipfelt. Also Idealismus ist die Philosophie, die von Kant ausgeht, dann über Fichte. Und jetzt kommen schon mal die ersten drei Personen, die zusammengehören, weil sie alle etwa die gleiche Generation und gleich alt waren und weil sie alle drei zusammen im Stift studiert haben. Das war nämlich neben dem Hölderlin sein Jahrgangsgenosse der Hegel. Da haben wir letztes Jahr auch sein Jubiläum gefeiert. Und es war der um ganze 5 Jahre jüngere Friedrich Schelling. Die drei haben zusammen studiert. Der Schelling, der hat mit, muss man sich mal halt vorstellen, mit 14 schon das Abitur gemacht, hat eine Sondergenehmigung gekriegt, weil man das normal erst mit 19 halt kennen, ans Stift zu gehen, und ist dann dort gewesen. Und diese drei Gestalten, Hölderlin, Hegel und Schelling, von denen wird so manches erzählt. Also wird zum Beispiel erzählt, also in Tübingen ist es so gewesen, dass es üblich war, dass die, ja, wie die Studenten zu denen sagen, die Gorge sind das gewesen, also die Einheimische, ja, die haben die Studenten als erstes grüßen müssen. Und da haben sie ihren Hut runterziehen müssen. Und das hat mal einer, ich glaube, er war Apotheker oder sowas ähnliches, hat es dem Hölderlin gegenüber mehrfach versäumt, das zu tun. Und eines Tages hat der Hölderlin mal seine Straßenseite verlassen und ist auf die andere Straßenseite gegangen und hat dem Apotheker den Hut runtergeschlagen. Was hat es damals für Folge gehabt? Der Hölderlin, der ist in den Karzer gekommen. Haben Sie das schon mal gesehen, so ein Karzer in Tübingen oder auch in Heidelberg? Kann man sich das nur angucken. Da sind die Studenten eingesperrt worden. Ja. Man weiß nicht, wie lange er da sitzen musste und ob er überhaupt die Strafe angetreten hat. Auf jeden Fall war das so eine Geschichte, wo aber schon sehr schön zeigt, dass der Hölderlin was Revolutionäres in sich gehabt hat. So ein Drang nach den Idealen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So soll es unter den Menschen zugehen. Eine andere Geschichte ist, dass sie alle drei als Fans der Französischen Revolution einen Baum aufgepflanzt haben und wie die Jakobiner um diesen Freiheitsbaum dann rumgetanzt sind. Auch dafür haben sie wahrscheinlich Karzer gekriegt, nachdem das rausgekommen ist. Dann vielleicht noch eine letzte Geschichte. Die drei waren sehr unterschiedlich von Temperament und Veranlagung, wie heute Menschen eben auch unterschiedlich sind. Der Hegel, der war immer ein bisschen langsam und bedächtig und zu dem haben sie immer gesagt, das ist der alte Mann. Der Schelling, das war ein junges Genie, ich habe schon gesagt, 5 Jahre jünger als die andere, ein frühreifer Mensch einfach. Ja. Und der Hölderlin, das ist der Schönling gewesen. Aber das spielt in seinem Lebenslauf, mir war jetzt nur kurz sehr eine Rolle. Also jetzt nochmal zur Goethezeit. Ich habe gesagt, die Goethezeit hatte etwas Gemeinsames, sie Verbindendes, sie von allen anderen Epochen Unterscheidendes. Und es kommt in dem ersten Zitat, das Sie auf dem Rieder haben, zum Ausdruck. Und das ist ein Zitat von einem Dichter, der auch aus der Goethezeit stammt, mein Lieblingsdichter Jean Paul, etwas unbekannt heute, aber manche kennen ihn vielleicht dem Namen nach. Und er hat etwas gesagt, was für die Goethezeit auch ganz wichtig ist. In der Goethezeit, und das hängt mit der Aufklärung zusammen, ist nämlich die Religion ein bisschen zurückgedrängt worden. Und man hat sich gefragt, und die Frage stellt sich nachher noch einmal beim Hölderlin und wird wichtig, was könnte die Rolle der Religion in der Zukunft spielen? Wenn es mal keine Religion mehr geben wird, also keine allgemein verbindliche Religion in der Gemeinschaft, welche Größe wird dann an diese Stelle treten? Und jetzt hören Sie mal folgendes Zitat von Jean Paul. Ist einst keine Religion mehr und jeder Tempel der Gottheit verfallen oder ausgeleert? Anmerkung, möge nie das Kind eines guten Vaters diese Zeit erleben. Dann wird noch im Musentempel der Gottesdienst gehalten werden. Und jetzt haben sie das, was die Religion ersetzen kann, das ist die Kunst. Da kommt es gleich in der Variante bei Hölderlin drauf, und zwar im zweiten Zitat, das sie da drunter findet. Geschwind eine kurze Anmerkung. Diese Goethezeit hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr stark in religiöser Hinsicht pantheistisch orientiert war. Man spricht vom Pantheismus und meint so, das ist, die ganze Welt ist voll mit Göttern. Man kann auch einen anderen Ausdruck gebrauchen, das ist der Panhentheismus. Und da stecken zwei Wörter drinnen, eins und alles. Hen, kai, pan, eins und alles. Und jetzt fragt Hölderlin, o ihr, die ihr das Höchste und Beste sucht, also wären wir wieder bei der Religion, in der Tiefe des Wissens, im Getümmel des Handels, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinthe der Zukunft, in den Gräbern oder über den Sternen, wisst ihr seinen Namen, den Namen des, der eins ist und alles? Sie finden die Antwort selbst, indem Sie einmal umblättern auf die Seite 2. Da heißt es, sein Name ist Schönheit. Also wieder der gleiche Gedanke, die Schönheit wird das, was die Religion intendiert hatte, ursprünglich ersetzen. Und deswegen die Begründung, das Schönste ist auch das Heiligste. Und jetzt sehen Sie die Rolle der Schönheit, Sie sehen die Rolle der Dichtung, wie das sich für Hölderlin dargestellt hat. Ein drittes kurzes Zitat. Und es ist etwas Typisches für Hölderlin. Es gibt so ein paar, man spricht von geflügelten Worten. Es gibt es beim Schiller jede Menge, es gibt es aber auch beim Hölderlin. Beim Hölderlin ist es oft in den Gedichten, sind die oft kürzer. Beim Schiller sind es oft Sprüche und beim Hölderlin sind es, man spricht in der Literaturwissenschaft von sogenannten Gnomen. Das sind so ganz kurze prägnante Sätze, das geht auf den griechischen Lyriker Pindar zurück, der für Hölderlin sehr wichtig war. Und Sie kennen vielleicht zwei solche Gnomen, die habe ich hier, die gehören zusammen in einem Gedicht, aber sind eigentlich zwei. Das eine, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Ich habe mal bei der Vorbereitung für mich formuliert, dass beim Hölderlin ständig die Götter präsent sind, präsent auf Deutsch, anwesend. Sie sind aber gleichzeitig immer auch abwesend. Sie sind nie so da, dass ich sagen könnte, da oder da. Sie sind gleichsam Gegenstand der Sehnsucht. Immer anwesend, aber gleichzeitig auch immer abwesend. Deswegen nah ist und schwer zu fassen der Gott. Und dann das Berühmte, was zum Beispiel in der Corona-Krise für mich auch wichtig geworden ist, wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ich denke auch ein sehr tröstliches Wort. So, bevor wir jetzt zu den Gedichten kommen, noch ein letzter Hinweis. Es gibt einen Text, der wurde erst 1917 von Franz Rosenzweig veröffentlicht und hat seither den etwas irreführenden Namen »Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus«. Der Text ist überliefert in der Handschrift von Hegel. Man weiß aber nicht, Hinweise gibt es, dass der Schelling das verfasst hätte. Andere vermuten, der Hölderlin sei dran beteiligt worden. Um was geht es in diesem Text? Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, schreibe die drei, die, soviel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn gekommen ist. Wir müssen eine neue Mythologie haben. Diese Mythologie aber muss im Dienste der Ideen stehen. Sie muss eine Mythologie der Vernunft werden. Einen ganz ähnlichen, fast identischen Gedanken können Sie bei dem Frühromantiker Friedrich Schlegel finden. Sie finden viele ähnliche Gedanken auch bei Novalis, einem anderen Frühromantiker. Ich veranschauliche Ihnen jetzt nochmal das, was ich vorher zur Goethezeit allgemein gesagt habe. Ein höherer Geist vom Himmel gesandt muss diese neue Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte größte Werk der Menschheit sein. Jetzt weiß ich nicht, ob du es schon gemerkt hast, jetzt wären wir schon beim Habermas. Weil der Habermas, der hat ein Wort und das ist das heißt Legitimität. Das heißt, wenn etwas da ist, muss ich nach der Ursache fragen können, warum ist das da? Was ist der Grund dafür? Und jahrhundertelang war die Legitimität, also die Ursache der Legitimität, lag in der Religion. Viele kulturelle Phänomene hatten und haben heute noch religiöse Ursprünge. Und es wird auch nicht hinterfragt, ist es legitim, dass es das gibt? Sondern weil die Religion oder ich sage jetzt ein Ersatzwort, die Mythologie das begründet, deswegen ist es legitim. Also die Religion oder die Mythologie hat stiftende Funktion, heute würde man eben sagen legitimierende Funktion. So viel zur allgemeinen Einleitung. Wenn keine Fragen sind, würde ich jetzt speziell zum Hölderlin kommen. Bloß ein paar Stationen würde ich Ihnen geschwind benennen. Der Hölderlin war ja bekanntlich Schwabe. Und das, was der Schwabe als Heimat bezeichnet, da kommen wir auch gleich noch dazu, das spielt beim Hölderlin eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit einem Theologen, der war von weiters her aus einer anderen Landeskirche. Der hat mir die Frage gestellt, die ich aber schon von in andere Zusammenhänge kenne, deswegen fällt mir die Antwort nicht schwer. Der hat mir die Frage gestellt, predigen Sie denn auf Hochdeutsch oder auf Schwäbisch? Und wissen Sie, was meine Antwort ist? Dass ich sage, ich bemühe mich natürlich, Hochdeutsch zu sprechen, damit mich alle verstehen. Aber manche Sachen, die sage ich gern auf Schwäbisch. Und wenn sie das jetzt verstanden haben, dann schmunzelt sie innerlich, weil sie es vielleicht an irgendwelche Erlebnisse denken oder auch an Erlebnisse, die sie haben können, wenn sie Hölderlin lesen, dass nämlich mitten in der hochdeutschen Sprache plötzlich das Schwäbisch aufbricht. Da merken sie, hoppla, der Mann ist ja Schwab gewesen. Wir haben ein ähnliches Phänomen zum Beispiel beim Goethe. Goethe ist ja gebürtig bekanntlich aus Frankfurt, damit wäre er Hesse. Ja, und es gibt Reime beim Goethe, sogar sehr berühmte Reime, die sind gar keine Reime, zumindest nicht auf Hochdeutsch, aber wenn Sie wissen, wie das auf Hessisch heißt, dann ist plötzlich ein Reim. Im zweiten Teil vom Faust gibt es die Wortzusammenstellung: Neige, du Schmerzensreiche. Merken Sie, dass sich das nicht reimt? Das sollte sich aber reimen. Wenn Sie jetzt aber überlegen, was das auf Hessisch heißt, dann hat der Goethe gedacht, Neige, du Schmerzensreiche. Und jetzt reimt sich's plötzlich. Goethe ist ja bekanntlich mit über 82 im Sitze gestorben. Und seine überlieferten letzten Worte, kennen Sie die? Er soll gesagt haben, mehr Licht. Auch dazu gibt's Erklärung mit dem Hessischen, der wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Der wollte sagen, mehr Licht so schlecht. Das nur am Rand. Nur eine Anmerkung, jetzt wieder zum Schwäbisch zurück. Ich hatte einen Professor in Tübingen, der war übrigens kein Schwabe, der war mehr aus dem Osten, aber der hat sich viel mit Philosophie beschäftigt und auch mit Hegel. Und er hat mal den Satz gesagt, und das hat mir damals so, hat mich so fasziniert, weil ich denke, da stimmt was. Er hat gesagt, es gibt keinen Dialekt, der sich so gut eignet, um zu philosophieren, wie das Schwäbische. Ja, und da ist, glaube ich, tatsächlich was dran. Jetzt ganz kurz noch ein paar Beispiele. Ich komme nachher noch zu zwei Gedichte, wo es auch nochmal deutlich wird. Das Schwäbische bei Hölderlins Gedichte. Er spricht einmal in einem früheren Gedicht davon, dass er sagt, denn von wegen geringer Dinge. Denn von wegen geringer Dinge. Der Hochdeutsche sagt, denn wegen geringer Dinge. Von wegen ist Schwäbisch. Oder er schreibt in einem anderen Gedicht, es mag ein Gott auch teilen alles Schicksal, dass alle sich einander erfahren. Sich einander erfahren. Also streng nochmal auf Hochdeutsch wird es wahrscheinlich heißen, sich gegenseitig erfahren. Das Einander ist Schwäbisch. Und schließlich das berühmteste Beispiel aus dem Gedicht Griechenland. Da geht es um den Alltag der Götter. Alltag, aber wunderbar, Gott an hat ein Gewand. Gott an hat ein Gewand. Auf Hochdeutsch, Gott trägt ein Gewand. An hat Gott eigentlich gar nicht. Man könnte auf Schwäbisch sagen, der hat ein Gewand an. Aber wegen dem Versmaß ist es wahrscheinlich an hat ein Gewand. Gut, jetzt ganz kurz zu den Lebensstationen. Ich erwähne die nur im Hinblick auch auf das, was wir nachher hören, zur Heimat. Den Hölderlin hat ein Fluss begleitet. Der Hölderlin wurde geboren in Laufen am Neckar. Er hat früh seinen Vater verloren. Der Bendele könnte jetzt was erzählen zum Geburtshaus vom Hölderlin. Man hat bis vor kurzem das Geburtshaus vom Hölderlin für sein späteres Wohnhaus. Also er hat nur kurz in Laufe gewohnt, aber der Vater war Klosterverwalter. Und die haben da eine Wohnung gehabt, sozusagen eine Dienstwohnung, wie wir Pfarrer auch. Ja. Und man hat gemeint, weil der Hölderlin da gewohnt hat, deswegen ist er auch dort geboren. Jetzt haben ein paar Wissenschaftler, ist noch nicht so lange her, herausgefunden, dass es im 19. Jahrhundert und davor den Brauch gab, dass bei einer Geburt keine Männer dabei sein durften. Und der Hölderlin hatte in einem Nachbarhaus zwei Tanten wohnen. Und es konnte man anhand von vielen kleinen Puzzleteilen plausibel machen, dass das Geburtshaus vom Hölderlin nicht das ist, was man jahrzehntelang dafür gehalten hat, sondern dass das daneben steht. Und ich habe jetzt jahrelang dieses neue Geburtshaus renoviert. Die Einweihung sollte im letzten Jahr, im Hölderlin-Jahr sein, ist leider ausgefallen wegen Corona. Aber man hat es übertragen und es gibt einen Strang im Netz, wo man auch sich die Sache ein bisschen angucken kann. Wir haben in der Einladung auch darauf hingewiesen. Da sein Vater früh gestorben ist, seine Mutter ist eine attraktive junge Frau gewesen, hat die sehr schnell wieder geheiratet, und zwar den Bürgermeister Gock aus Nürtingen. Nürtingen am Neckar. Später ist der Hölderlin, hat studiert, dann, ich habe es schon erwähnt, im Stift, und da hat er runtergucken können auf den Neckar. Und dann gibt's eine schöne, vielleicht machen wir das Gedicht jetzt am Anfang, gibt's nochmal eine schöne Szene, wo Hölderlin Heidelberg beschreibt. Wenn Sie mal aufschlagen, die Seite 11. Gut, wenn Sie wollen, dürfen Sie mitlesen, Sie dürfen aber auch zuhören, wenn das Ihnen lieber ist. Ich lasse es Ihnen frei. Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust Mutter nennen und dir schenken ein kunstloses Lied, du der Vaterlandsstätte, ländlich schönste, so viel ich sah. Wie der Vogel des Waldes über die Gipfel fliegt, schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt, leicht und kräftig die Brücke, die von Wagen und Menschen tönt. Wie von Göttern gesandt, fesselt ein Zauber einst auf der Brücke mich an, da ich vorüberging und herein die Berge mir die reizende Ferne schien. Und der Jüngling, der Strom, fort in die Ebene zog, traurig froh wie das Herz, wenn es sich selbst zu schön, liebend unterzugehen, in die Fluten der Zeit sich wirft. Quellen hattest du ihm, hattest dem Flüchtlingen kühle Schatten geschenkt, und die Gestade sahen all ihm nach, und es bebte aus den Wellen ihr liebliches Bild. Aber schwer in das Tal hing die gigantische, schicksalskundige Burg nieder bis auf den Grund, von den Wettern zerrissen. Bleib mal hier stehen. Was macht er? Er beschwört einen vielen Menschen, also so geht es mir auch, ich habe schon öfters auch hier erzählt, als Württemberger habe ich doch meine schönste Zeit im Leben während dem Studium in Heidelberg verbracht. Ich kenne die Örtlichkeit, ich kenne diese sogenannte alte Brücke, kenne den Neckar, kenne die schicksalsträchtige Burg, die ins Tal hereinhängt. Übrigens eine wunderbare Beschreibung, eine Burg, die ins Tal hereinhängt, also wie etwas Lebendiges. Aber etwas Lebendiges auch das, was Hölderlin immer wieder den Strom nennt, also in diesem Fall den Neckar. Und er bezeichnet den, er personifiziert ihn als Jüngling. Der Neckar ist ein Jüngling. Ich wollte Ihnen das nur zum Thema Heidelberg als erstes zur Kenntnis geben. Wir kommen noch auf ein zweites Gedicht. Das hat den Titel Die Heimat. Und Sie finden das Gedicht auf der Seite 4. Die Heimat. Ich lese jetzt von diesem Lied alle Strophe und mache Sie darauf aufmerksam, dass an verschiedener Stelle ein Wort vorkommt, das typisch ist für den Hölderlin, was übrigens zusammenhängt mit der Erfahrung der gleichzeitigen Anwesenheit und Abwesenheit der Götter. Also das, was unsere Sehnsucht im Grunde genommen ausmacht. Dass man fühlt, die Götter sind eigentlich da, aber doch nicht wisset, wo sind sie jetzt eigentlich. Und deswegen ist unser menschliches Dasein und ganz besonders das von Friedrich Hölderlin geprägt von einem ganz, ganz tief empfundenen Leid. Und vielleicht konnte Hölderlin nur diese schönen Gedichte schreiben, weil er um dieses tiefe menschliche Leid wusste. Übrigens ist das oft im Zusammenhang mit der Liebe erwähnt. Hören Sie mal zu, die Heimat. Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom von Inseln fernher, wenn er geerntet hat. So käm auch ich zur Heimat, hätte ich Güter so viele wie Leid geerntet. Ihr teuren Ufer, die mich erzogen einst, stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir, ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich komme, die Ruhe noch einmal wieder. Am kühlen Bache, wo ich der Wellen spiel, am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah, dort bin ich bald. Euch traute Berge, die mich behüteten einst, der Heimat, verehrte sichere Grenzen, der Mutter Haus und liebender Geschwister Umarmungen, begrüße ich bald, und ihr umschließt mich, das, wie in Banden, das Herz mir heile. Ihr Treugebliebenen, aber ich weiß, der Liebe Leid, das heilet so bald mir nicht. Dies singt kein Wiegengesang, denn tröstend Sterbliche singen mir aus dem Busen. Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihen, die Götter, schenken heiliges Leid uns. Auch drum bleibe es, ein Sohn der Erde, schein ich zu lieben gemacht, zu leiden. Zu lieben gemacht, zu leiden. Man hat am Schluss den Eindruck, das sind Synonyme. Das Leid gehört zur Liebe irgendwie dazu. Hölderlin wollte oder sollte, es war ja damals oft so, dass es die einzelnen Menschen nicht selbst bestimmt haben, sondern dass das Schicksal und die Zukunft bestimmt wurde, oft von den Eltern. Und im Hölderlin, seine Mutter, war vermutlich eine sehr durchsetzungsfähige Frau. Und die hat einen bestimmten Plan für ihren Fritz gehabt. Der Fritz hätte nämlich sollen Pfarrer werden. Deswegen hat er das Landexamen machen müssen und hat in Tübingen im Stift studieren dürfen. Und der Fritz hätte Pfarrerstochter heiraten sollen. Und gegen diese zwei Vorstellungen hat sich Hölderlin ein Leben lang gewehrt. Man spürt es aus seinen Briefen immer wieder raus. So sehr er die Mutter geschätzt hat, so sehr hat er diesen Wunsch ihr absolut nicht erfüllen können. Und so hat er sich zeitlebens gewehrt, wie die anderen Stiftler, wie viele andere Stiftler auch, also seine Genossen Hegel und Schelling genauso. Die sind nämlich alle nie Pfarrer geworden und eine ganze Reihe anderer Stiftler genauso. Sie haben ihr Dasein gefristet, falls sie nicht Professoren geworden sind, wie eben Schelling und Hegel in dem Fall. Sie haben ihr Dasein gefristet als Hofmeister. Hofmeister waren Männer, die gebildet waren, die aber keine feste, zum Beispiel kirchliche Anstellung hatten oder haben wollten und die deswegen in Häuser rumgegangen sind und haben die reichen Kinder von den Leuten erzogen. Und so, ich erzähle es jetzt nicht im Einzelnen, aber so hatte dieser Hölderlin mehrfach Kontakt. Er war in der Schweiz, er war in Frankreich, er ist in Bordeaux gewesen. Er war in Frankfurt, wo er eine Frau kennenlernte, die Frau von seinem Chef, ein Banker ist das gewesen. Und die Frau, die ist dann das Vorbild wurde für eine Gestalt, die in dem einzigen Roman von Hölderlin vorkommt. Hyperion heißt der Roman. Und die Gestalt, das ist die nennt er mit einem griechischen Namen, die Diotima. Diotima kommt ursprünglich beim Platon vor und hängt irgendwie auch mit dem Eros zusammen. Die hat er sehr verehrt, in Wirklichkeit. Suzette Gontard hat sie geheißen, und für ihn aber war es die Diotima. Sie sehen auch daran, dass der Hölderlin ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat mit der Wirklichkeit. Er hat nämlich die Wirklichkeit immer vom Ideal her gedeutet. Er hat die Wirklichkeit überhöht. Er hat in dem, was wirklich war, was eine ganz normale Frau gewesen ist, etwas ganz anderes gesehen. Und deswegen konnte es passieren, was wir vorher gehört haben, dass der über die Heidelberger alte Brücke gelaufen ist und das Gefühl hatte, jetzt plötzlich kommt etwas aus einer ganz anderen Welt, ein Gott übermannt ihn. So hat er das ausgedrückt. Also Hölderlin hat wirklich von dem, was er geredet hat, hat auch daran geglaubt. Von Hölderlin waren die Götter real. Dann kommen wir zum Schluss noch dazu. Also Heimat, das eine, Sehnsucht und Leid, das andere. Dann in der Wirklichkeit, ich habe es gesagt, der Neckar. Und diese Sehnsucht und dieses Auseinanderfallen von Wirklichkeit und Ideal, das kommt auch sehr schön zum Ausdruck in einem weiteren Gedicht, das Sie auf der Seite 6, wenn Sie es mitlesen wollen, finden. Das Gedicht hat den Titel Abendfantasie. Es gibt zwei Gedichte, die gelten als die berühmtesten und auch verständlichsten Gedichte von Hölderlin. Das ist einmal dieses Abendfantasie und nachher das Mein Eigentum, das wir auch noch hören werden. Aber zunächst einmal das kürzere, aber immer noch sehr lang, Abendfantasie. Er schildert eine Szene, die auch sehr typisch ist. Das ganze Gedicht ist umrahmt von zwei Szenen, eine Anfangsszene und eine Endszene. Und diese Szenen sind sozusagen idyllische Szenen. Also da ist alles irgendwie friedlich, es ist harmonisch, es ist schön, es ist so, wie es sein sollte oder sein könnte. In der Mitte ist etwas mehr Bewegung. Achten Sie mal auf den Anfang und das Ende und dann in der Mitte wieder das Leid. Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger. Dem Genügsamen raucht sein Herd, gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch in fernen Städten, fröhlich verrauscht des Marktes geschäftiger Lärm, in stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, wechselnd in Mühe und Ruh, ist alles freundlich. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abendhimmel blüht ein Frühling auf, unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldene Welt. O dorthin nimm mich, purpurne Wolken, und möge droben in Licht und Luft zerrinnen mir Leib und Leid. Doch, wie verscheucht von töriger Bitte, flieht der Zauber. Dunkel wird's und einsam unter dem Himmel, wie immer bin ich. Komm du nun, sanfter Schlummer, wie viel begehrt das Herz doch endlich Jugend, verglühst du ja, du ruhelose Träumerische, friedlich und heiter ist dann das Alter. Sie merken im Gang des Geschehens so immer dieses Wechseln, dieses Hin und Her, dieses Fragen, diese Sehnsucht nach Ruhe, ruhig im Schatten, friedlich und heiter ist dann das Alter. Bevor ich jetzt was Längeres lese, möchte ich das machen, was ich am Anfang ankündigt habe. Ihnen die Gelegenheit geben, ist Ihnen was aufgefallen, was eingefallen, ist Ihnen eine Frage gekommen? kann auch durchaus sein, dass ich was total vergessen habe jetzt. Das können Sie natürlich nicht wissen. Bevor wir dann das nächste Gedicht lesen, das auf der Seite 8 beginnt und bis Ende der Seite 9 geht, ein paar wenige Erklärungen. Da ist die Rede davon in der zweiten Strophe: und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus gehe, ist gemeint. Ich habe ein Buch, das mir der Micha ausgeliehen hat. Ich wollte mir es eigentlich kaufen für den Hölderlin, da wir es aber letztes Jahr nicht gemacht haben, habe ich es dann sein lassen und habe mir es ausgeliehen einfach. Das ist vom Rüdiger Safranski, vielleicht kennen Sie ihn, er ist hier auch aus der Gegend. Er hat schon viel geschrieben über viele Persönlichkeiten, jetzt das jüngste eben zu Hölderlin. Und das hat einen Untertitel und das heißt: Komm ins offene, Freund. Wir kommen nachher bei dem Gedicht mit den Göttern im Wirtshaus noch dazu. Das Offene ist von Hölderlin eine ganz häufige Metapher, die auch etwas Theologisches und etwas Biblisches an sich hat. Ich habe das mal, man kann das ja halt ganz leicht machen, im Internet gegoogelt, das Offene bei Hölderlin. Und ich bin hängen geblieben bei einer Predigt, die ich gefunden habe, und zwar eine Predigt exakt zu dieser Corona-Pandemie. Nämlich eine Erfahrung hat da jemand gemacht, der zu predigen hatte, und das fand ich interessant. Der hat erfahren, Gasthäuser sind im Moment alle geschlossen. Vielleicht lese jetzt doch erst das andere. Moment, ich sage es gleich dazu. Gasthäuser sind alle geschlossen. Und er hatte an Ostern zu predigen über einen Text. Das war die bekannte Begebenheit mit den Emmausjüngern. Ich brauche, glaube ich, das nichts nicht erklären. Sie kennen das alle. Der Auferstandene begegnet zwei von seinen Jüngern, die in Richtung Emmaus unterwegs waren. Deswegen die Emmaus-Jünger. Und mit denen unterhält er sich. Und in dieser Begebenheit sieht der Prediger plötzlich etwas, was mit dem Hölderlin zu tun hat. Er sieht nämlich, dass, um zu erkennen, dass die Jünger ihren Herrn und Meister erkennen oder wiedererkennen, dazu gehört eine gewisse Offenheit. Ich erkläre es an einem theologischen Beispiel. Wenn ich Rationalist bin und der Meinung bin, Auferstehung gibt's gar nicht. Menschen, die tot sind, die bleiben in ihrem Grab. Dann kann ich den Auferstandenen sprichwörtlich nicht erkennen. Das heißt, ich muss offen werden für die Erfahrung. Und diese Öffnung, das ist das, was der Safranski in seinem Untertitel sagt: Komm ins offene, Freund. Das ist ein Hölderlin-Zitat. Ich möchte Ihnen jetzt, bevor ich das geplante Gedicht dann lese, dann doch geschwind was anderes erzählen, weil ich mit in Anregung mit dem Micha und im Gespräch mit dem Micha im letzten Jahr einen Aufsatz geschrieben habe zu Hölderlin, wo es um einen ganz seltsamen Vers geht. Sie finden den auf der nicht mehr paginierten Seite 19, auf der letzten Seite. Ich glaube, da ist er in den neuen Heftler abgedruckt. Da steht drüber Zusatz 2021. Haben Sie die Stelle? Und da macht der Hölderlin ein Gedicht. Das Gedicht hat den Titel Gang aufs Land. In dem für Hölderlin fruchtbarsten Jahr 1800, wo er seine meisten großen Gedichte geschrieben hat, da hatte er in Stuttgart einen Freund, das war der Landauer. Und mit dem hat er viele Spaziergänge Gänge gemacht. Unter anderem sind sie da mal hingegangen in der Umgebung von Stuttgart. Man muss sich das vorstellen, dass die in die Weinberge reinlaufen. Und in die Weinberge rund um Stuttgart sind damals viele Gasthäuser gewesen. Und eins von diesen Gasthäusern um Stuttgart in die Weinberge hatte ein Richtfest gefeiert. Und zu diesem Richtfest ist er mit seinem Freund Landauer gelaufen. Und dieses Gedicht hat, wenn Sie Hölderlin-Ausgaben haben, so normale, gängige Ausgaben, da kommt das Gedicht vor mit 3 Strophen. Und wenn Sie eine gute Ausgabe haben, wo dann auch noch Anmerkungen drin sind, dann merken Sie, dass es Entwürfe gibt zu einer 4. Strophe. Und in dieser 4. Strophe stellt der Hölderlin eine Frage. Und die Frage habe ich im letzten Jahr unter der Erfahrung von Corona auch dem Micha gestellt. Die Frage lautet nämlich: Aber fraget mich eins, was sollen Götter im Gasthaus? Also die Situation ist, die gehen durch den Weinberg Richtung Richtfest und sie spüren auch in diesem Gang aufs Land, wie das Gedicht ja auch heißt, spüre die Anwesenheit der Götter. Und jetzt wird sich Hölderlin bewusst, wo gehe ich eigentlich nah? Ich gang auf ein Richtfest. Das ist doch was ganz Profanes. Und deswegen die Frage, die uns etwas komisch vorkommen kann: Aber fraget mich eins, was sollen Götter im Gasthaus? Und diese Frage habe ich dem Micha gestellt. Und den Micha kenne ich auch aus verschiedenen Zusammenhängen. Und ein Zusammenhang war, dass wir öfters miteinander wo nachgefahren sind. Entweder nach Nagold oder nach Bäsigheim. Und dass wir auch ins Gasthaus gegangen sind. Und vielleicht willst du deine Antwort gern, dass es ein bisschen einen Dialog gibt, Micha, selber geschwind sagen. Was sollen Götter im Gasthaus?
Ja, ich habe einfach geantwortet: Da, wo Menschen sich begegnen, da bricht Ewigkeit herein. Und wo begegnen sich die Menschen am intensivsten? Deswegen muss die Anwesenheit der Götter oder Gottes gerade am Gasthaus gegeben sein. Und da bin ich ganz überzeugt.
Ich komme gleich vielleicht nochmal drauf. Vielleicht ganz kurz noch einmal ein Erlebnis. Ich habe Ihnen von einer Begegnung mit einem Pfarrerkollege gesprochen, der mich gefragt hat, ob ich auf Hochdeutsch oder auf Schwäbisch predige. Der gleiche Kollege hat mir im gleichen Gespräch hat mir erzählt, dass er eine Phase gehabt hat, wo er gern mit seinen Gemeindegliedern in den Trink gegangen ist und dann dabei philosophiert hat. Und da ist, glaube ich, genau das passiert, was du beschrieben hast. Und mir ist das eingefallen bei dem Stichwort Einkehr. Es ist, glaube ich, das, was uns gerade fehlt, die Möglichkeit der Einkehr. Und es ist nicht identisch mit der Möglichkeit der Nahrungsaufnahme. Ich glaube, dafür ist gesorgt. Sondern genau das, was du beschrieben hast, die Begegnung. Und genau da hat jetzt wieder die Offenheit, die ich vorher beschrieben habe. Komm ins Offene. Und diese Aufforderung, ins Offene zu kommen, die kommt bei Hölderlin ganz oft vor. Dass er jemand anders auffordert: Komm ins Offene. Öffne dich für die Begegnung, für die Einkehr. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben bei dem Text, aber fraget mich eins, was sollen Götter im Gasthaus? Da haben wir auch was Schwäbisches drin. Auf Hochdeutsch müsste es, glaube ich, heißen: Aber fraget mich einer. Eins ist Schwäbisch. fragt mich eins. Wer dir es nicht wieder den Strich? Ach so, eines, ja, ja, ja. Es könnte, ja, ja, da bin ich spontan nicht drauf gekommen. Ich denke halt als Schwab, mir ist halt aufgefallen, fragt mich eins. Also im Sinn von einer. Ja. Aber gut, das ist auch ein gewisses Sprachempfinden, einfach unterschiedlich, also auch individuell unterschiedlich ist. Ja, jetzt vielleicht zurück zu diesem Gedichte, das ich ursprünglich anfangen wollte. Mein Eigentum. Also es geht hinaus, es geht ins Offene, das war das eine. Und das andere, das ist jetzt eine biografische, ein biografischer Zusammenhang. Das ist bei der letzten Strophe auf der Seite 8. Sehen Sie das? Da heißt es, beglückt, wer ruhig liebend ein frommes Weib am eigenen Herd in rühmlicher Heimat lebt. Es leuchtet über festem Boden, schöner dem sicheren Mann sein Himmel. Wenn Sie das sich bildlich alles vorstellen, dann sind Sie bei dem Gedanke, den ich Ihnen vorher vorgestellt habe, den seine Mutter, oder bei dem Plan, den seine Mutter für ihn gehabt hat. Ja. Also ein frommes Weib, in rühmlicher Heimat, bei festem Boden und der sichere Mann, der auch, das gehört auch dazu, sein festes, sicheres Einkommen hat. Also der Pfarrer. Gut, jetzt das ganze Gedicht. In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun. Geläutert ist die Traub und der Hain ist rot vom Obst, wenn schon der holden Blüten manche der Erde zum Danke fielen. Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus den Stillen wandle, ist den Zufriedenen ihr Gut gereift und viel der frohen Mühe gewähret der Reichtum ihnen. Vom Himmel blicket zu den Geschäftigen, durch die Bäume milde das Licht herab, die Freude teilend, denn es wuchs durch Hände der Menschen allein die Frucht nicht. Und leuchtest du, o Goldenes, auch mir, und wehst auch du mir wieder Lüftchen, als segnetest du eine Freude mir wie einst und irrst wie um Glückliche, mir am Busen. Einst war ich's, doch wie Rosen, vergänglich war das fromme Leben, ach, und es mahnen noch, die blühend mir geblieben sind, die holden Gestirne zu oft mich dessen. Beglückt, wer ruhig liebend ein frommes Weib am eigenen Herde in rühmlicher Heimat lebt, es leuchtet über festem Boden, schöner dem sicheren Mann sein Himmel. Denn wie die Pflanze wurzelt auf eigenem Grund sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen, der mit dem Tageslichte nur ein Armer auf heiliger Erde wandelt. Mach hier schön eine Pause und füge noch was anderes ein. Dieses Wandeln, das ist auch eine sprachliche Besonderheit. Als ich in dem Gedicht dieses Wort gelesen habe, musste ich innerlich schmunzeln, weil ich an meinen Hebräischunterricht in Heidelberg vor langer Zeit denken musste. Ich musste, ja, wie alle Theologen, auch Hebräisch lernen, und mir hatte da einen wissenschaftlichen Angestellten, der den Unterricht gemacht hat, und der hat immer mehrere Übersetzungen gehabt für manche Worte, nicht immer, aber für manche Worte hat er mehrere Übersetzungen gehabt. Und da gibt es im Hebräischen ein Wort, das heißt Halach. Und Halach, dafür gibt es zwei Übersetzungen. also für unseren Dozenten damals. Das erste war Deutsch und Halach heißt auf Deutsch gehen. Und es gibt eine Übersetzung, das ist theologisch und theologisch heißt es wandeln. Kennen Sie das? Wandeln, jemand wandelt. Das ist eigentlich ein Wort, das man in der Alltagssprache nicht gebraucht, aber ein Wort, das ganz oft in der Bibel vorkommt. Deswegen theologisch, also eigentlich ein theologisches Wort. Und man sieht auch wieder an solche Kleinigkeiten manchmal in Gedichte, dass der Hölderlin nicht nur Schwabe war, sondern dass er eben auch theologisch war. Weil für normale Menschen würde der Mensch auf heiliger Erde gehen, für der Hölderlin ist er gewandelt. Gut, ich mache weiter mit dem Gedicht. Zu mächtig, ach, ihr himmlischen Höhen, zieht ihr mich empor. Bei Stürmen am heitern Tag fühl ich verzehrend euch im Busen wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte. Doch heute lass mich stille den trauten Pfad zum Haine gehen, dem golden die Wipfel schmückt sein sterbend Laub und grenzt auch mir die Stirne ihr holden Erinnerungen. Und das auch mir, zu retten mein sterblich Herz, wie andere eine bleibende Stätte sei und heimatlos die Seele mir nicht über das Leben hinweg sich sehne. Ich möchte hier wieder eine Pause machen und Sie auf was aufmerksam machen. Typisch für Hölderlin, auch ein Wort, das immer wieder vorkommt, sind Erinnerungen. Erinnerungen, übrigens ein schönes deutsches Wort. Es gibt auch ein anderes Wort dafür, das hieße verinnerlichen. Also normalerweise sagt man Erinnerung, ich denke an was Vergangenes. Aber gleichzeitig in der Erinnerung wird etwas Vergangenes vergegenwärtigt oder verinnerlicht. Das ist das eine. Und dann habe ich gesprochen von dem Sehnsuchtsvollen, das den Hölderlin sein Leben durchzieht. Auch hier wieder das Bild, ein Bild von sterblichen Herzen. Ja? Also das sterbliche Herz, etwas Vergängliches. Und dann sucht und sehnt sich dieses sterbliche Herz nach etwas ganz anderem, nämlich nach einer bleibenden Stätte. Und es spricht er diese Erfahrung nochmal aus. Er wünscht sich, dass sich seine Seele nicht heimatlos über das Leben hinweg sich sehne. Das sind so Bilder, die einfach bei Hölderlin ansprechen, die Gefühle auch ansprechen und auch Gefühle ansprechen wollen. Und jetzt kommt ein neuer Gedanke in der nächsten Strophe. Und da geht es dann jetzt um den Gesang. Auch dessen Wort, wenn man rein statistisch das angucken würde, ist etwas, was sich durchzieht. Der Gesang oder der Sänger, das ist etwas, was ganz oft bei Hölderlin vorkommt. Und der Gesang ist eben für den Hölderlin nicht nur irgendetwas, eine schöne Beigabe, das man machen kann oder auch nicht machen kann, sondern es ist Zentrum manchmal auch des Lebens. Und deswegen wünscht er sich von dem Gesang etwas. Und das lese ich Ihnen jetzt. Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl. Sei du, Beglückender, mit sorgender Liebe mir gepflegt. Der Garten, wo ich wandelnd unter den Blüten, den Immerjungen, in sicherer Einfalt wohne. Wenn draußen mir mit ihren Wellen alle die mächt'ge Zeit, die wandelbare, fern rauschet und die stillere Sonne mein Wirken fördert. Ihr segnet, gütig über den Sterblichen, ihr Himmelskräfte, jedem sein Eigentum. O segnet meines auch, und dass zu frühe die Parze den Traum nicht ende. und dass zu frühe die Parze den Traum nicht ende. Das ist eine Vorstellung aus der griechischen Mythologie. Am Ende des Lebens schneiden die Parzen den Lebensfaden ganz brutal und oft schmerzlich einfach ab. Dass zu frühe die Parze den Traum nicht ende. Aber das Leben, wird hier deutlich in dem Gedicht, ist für Hölderlin wie für viele andere Dichter auch, das Leben ist manchmal wie ein Traum. Dass die Parze den Traum nicht ende, dass die Parze zu früh das Leben nicht ende. Wenn Sie jetzt nichts fragen, dann bin ich bald fertig. Könnte ich nachvollziehen, ja. Ja. Aber Sie haben aber noch mal eins übersprungen. Sie haben das Wandelbare unter im vorletzten, in der vorletzten Strophe zitiert. Und in der Strophe davor haben wir noch mal wandelnd. Und Sie haben natürlich recht. Ja, geht auch im Garten. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die Vorstellung tatsächlich eine religiöse ist. Wenn Sie jetzt das Bild vom Garten, wo ich wandelnd unter Bäumen und unter Blütenden immer jungen, ja, dann ist das eine Vorstellung, die an die biblische Paradiesvorstellung erinnert. Und ich glaube, also von daher haben Sie recht, also stimmt wahrscheinlich. Also gut, über die Erde kann man gehen oder wandeln, aber beim Garten stimmt, geht's gar nicht. Also durch den Garten kann ich nicht gehen, durch den Garten kann ich nur wandeln. Also wie auch gut durch den. Ja. Würde ich Ihnen jetzt spontan zustimmen. Ja? Also ich kann es zumindest von der Intention her nachvollziehen. Also es macht Sinn, dass man hier wirklich wandeln schreibt. Ja, mir wäre jetzt noch was ganz anderes weggefallen. Sie sind jetzt wirklich ein Stück weit, Sie waren noch nie da, ja, aber so geht es oft zu, wenn ich mit dem Bändel jetzt das mache, dass der eine dem anderen widerspricht. Es gehört irgendwo dazu. Ja. Also von daher herzliches Dankeschön. Gut, dann, wenn sonst nichts mehr da ist, würde ich ja zum Letzten, ich glaube, von der Zeit her reicht es noch, ja, zum Letzten, längsten und schwierigsten Gedicht kommen. Wir begrenzen uns aber auch auf einige Aspekte. Sie brauchen keine Angst haben, Sie dürfen bald wirklich heim. Seite 13, jetzt widersprechen Sie mir wieder. Ich habe mir eine Notiz gemacht zu dem Titel von dem Gedicht. Das Gedicht hat den Titel Brot und Wein. Das hat mich jetzt als Schwab auch wieder an schwäbische Sprache erinnert. Brot, im Hochdeutschen zumindest, der heute schreibt man mit T. War wahrscheinlich nicht immer so. Also es gibt viele Formen, wo es einfach mehrere Möglichkeiten gibt. Also bei Namen, also in Schildach, ist so ein Familienname, ist zum Beispiel Trautwein. Wenn man da im Trautweinbuch nachguckt, dann findet man ganz viele unterschiedliche Variationen und auch heute gibt es noch viele. Vielleicht hieß es tatsächlich mal Brot, weiß das vielleicht jemand? Brot mit D? Brot. Also ich habe jetzt keine abschließende Antwort, ich habe sicher nicht auf alles eine Antwort, auf das jetzt nicht, aber es erinnert auch wieder jetzt theologisch an etwas. Brot und Wein, das sind die Gaben des Abendmahls. Und jetzt muss man zur Göttervorstellung vom Hölderlin, muss man Folgendes sagen. Es gab zum Beispiel beim Schiller, hat es eine Rolle gespielt, dass Christus die griechische Göttervielfalt, müsste man sagen, praktisch abgelöst hat. Ja? Also zugunsten des einen musste die andere abdenken. So heißt es ungefähr mal beim Schiller. Beim Hölderlin ist es etwas anders. Bei ihm, er hat so eine gewisse Gleichzeitigkeit. Er kann in einem griechischen Gott, kann er zur gleichen Zeit Dimensionen von Christus entdecken. Er kann in einer griechischen Gotteserfahrung heutige oder zu Hölderlins Zeit mögliche Gotteserfahrungen entdecken und er kann diese gleichsetzen. Und das hat er jetzt gemacht mit ganz bestimmten Gottheiten. Es gab nämlich eine Gottheit, die wird auch genannt der Gott des Advents oder der kommende Gott. Und es war der Dionysos. Und da steckt eine Vorstellung dahinter, dass der Dionysos aufbricht, ungefähr in dem Gebiet, was wir heute unter Indien uns vorstellen, dass der von Osten nach Westen wandert über Griechenland und schließlich irgendwann, und es war für Hölderlin möglicherweise in der Zukunft, im Abendland ankommt. Also der kommende oder der wandernde Gott oder der Gott des Advents, der Gott der Ankunft. Also er bricht auf, da wo er eigentlich herkommt, aus Indien, geht über Griechenland ins Abendland. Und dieser Gott wird auf eine merkwürdige Weise, und ich sage das deshalb merkwürdige Weise, weil das beim Hölderlin nicht eine deutliche Definition ist. Aber es sind etliche Anspielungen. Und der Dionysos ist bei den Griechen zum Beispiel der Gott des Rausches und der Gott des Weins. Bei den Römern dann Bacchus. Sie kennen das aus der Entführung aus dem Serail. Vivat Bacchus wird da gesungen, also dieser Weingott. Und mit dem Gott wird Christus identisch gesetzt. Und ich möchte Ihnen nur zwei, drei Sachen sagen aus diesem Gedicht, aber die erste Strophe, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil die eine wichtige Geschichte hat. Der Hölderlin, der wurde als Lyriker erst ganz, ganz spät entdeckt. Seine Zeitgenossen haben den nicht als Lyriker wahrgenommen, die haben den eher als Verfasser des Hyperion, also dieses Romans, den er auch geschrieben hat, wahrgenommen. Und diese erste Strophe von dem Gedicht Brot und Wein, die wurde auf Bitten von einem Verleger, war es, glaube ich, veröffentlicht unter einem anderen Titel. Und zwar unter einem Titel unter dem es dann der Clemens Brentano, der andere bekannte zeitgenössische Lyriker der Goethezeit, der Clemens Brentano dieses Gedicht kennengelernt hat. Und er hat gesagt von diesem Gedicht, also bevor jemand Hölderlin noch überhaupt als Lyriker wahrgenommen hat, das ist vermutlich das schönste Gedicht in deutscher Sprache und die beste Beschreibung der Dämmerung und der Nacht. Und was hier beschrieben wird, Sie sehen das auch abgesetzt, wenn Sie das in Hölderlin-Ausgabe lesen, dann findet Sie das an einem Stück. Aber es hat ganz deutlich drei Teile, diese erste Strophe, diese 18 Verse. Und deswegen habe ich das ein bisschen voneinander abgesetzt. Es wird nämlich zuerst geschildert, wie es Abend oder Nacht wird. Es wird dann zweitens geschildert, also das erste, wie es Abend wird, zweitens, welche Rolle die Dichtung spielt, nämlich das Stichwort vom Saitenspiel, und drittens, wie es dann schließlich Nacht wird. Und was in der Nacht passiert, das sieht man dann im Folgenden von dem Gedicht, aber ich würde jetzt gern bei dieser, wenn Sie einverstanden sind, bei diesem ersten Teil, bei dieser ersten Strophe bleibe mit seinen drei Teilen. Beschreibung der Dämmerung. Ringsum ruht die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt, wohl zufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus den Gärten, vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit. Und die Brunnen immer quellend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken. Und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch. Die schwärmerische, die Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, über Gebirgshöhen traurig und prächtig herauf. So eine dreifache Beschreibung der Dämmerung, die Ruhe um die Stadt, dann das Saitenspiel und dann die Nacht als das Schwärmerische oder die Fremdlingin. Fremdling ist eigentlich bei Hölderlin oft eine Metapher für den Menschen. Wenn er vom Menschen spricht, dann sagt er oft, das ist der Fremdling. Warum der Fremdling? Weil er eigentlich nicht so richtig in diese Welt passt. Weil er, ich habe von der Sehnsucht am Anfang gesprochen, weil eigentlich die Sehnsucht nach seiner wahren Heimat, die Sehnsucht nach etwas anderem hat. Jetzt vielleicht noch zum Schluss zwei Hinweise. Schlagen Sie mal bitte auf die Seite 15. Und da sehen Sie jetzt, das kommt auch von mir, zwei Termini, die gesperrt oder dick gedruckt sind in dem Fall, sehen Sie das vom Schriftbild, glaube ich, gleich. Oben, wenn Sie das heute lesen, an was würden Sie denken? Bitte? Ja, ist gut, dass du das gesagt hast, danke. Ich muss jetzt gestehen, ich habe ein anderes Exemplar mit einer anderen Seitenzählung. Ich hoffe, dass das vorher nicht schon mal vorkommen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das passiert ist. Wir haben die Vorlage von damals. Versuch es nochmal rauszukriegen. Gleich auch noch ein Versuch. Ja, das fehlt. Also, ich nehme das jetzt ganz auf meine Kappe, das ist ganz allein mein Fehler, aber ich kann nicht mehr nachvollziehen, was da passiert ist. Aber am Schluss ist da eine andere Seitenzählung wie bei mir. Also, dann überspringe ich das. Und lass es und versuch, ob. Ja, das können wir jetzt mal probieren, ob das Sinn macht beim Hölderlin. Ich probiere es aber. Ja. Es geht mir um einen Terminus, der jetzt in meinem Dings dick gedruckt ist. Und zwar steht da: Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. Da geht es um den Wahnsinn. Der Wahnsinn ergreift in heiliger Nacht plötzlich die Sänger. Darauf hat jetzt meine Frage gezielt und da habt ihr jetzt also sehr wohl aufgepasst. Da ist gar nichts dick gedruckt und das Wort kommt bei uns auch nicht davor. Aber meine Frage wäre gewesen, an was denken wir als Christen, wenn wir das Wort heilige Nacht hören? Da denke mir an Weihnachten, ja. Und genau das, und das ist der eine Terminus, der hier in meinem Exemplar dick gedruckt ist, heiliger Nacht. Und der zweite Terminus ist der kommende Gott. Ja. Das, was ich vorher in Bezug auf Dionysos gesagt habe. Ja. Der Wahnsinn ergreift den Sänger in der heiligen Nacht. Ja. Und in dem gleichen Wahnsinn, ja, kommt dieser Dionysos als der kommende Gott. Gib's mir nochmal geschwind das. Dann gucke ich jetzt nochmal was anderes. Ja, das ist auch nicht da drin. Also da ist irgendwas, doch, da ist es. Ja, das stimmt, die Seite. Seite 17. Seite 17, da steht oben drüber 8. Ist das bei alle der Fall? Also das wäre die Strophe 8. Da beschreibt er jetzt, was es mit dem Brot und Wein auf sich hat. Und zwar, guckt ihr jetzt bitte, dass man zum Wesentlichen kommt, den mittleren Teil nur an. Da geht es oben um einen stillen Genius, der des Tages Ende verkündet und wieder verschwindet. Aber er verkündet das Ende des Tages nicht nur einfach so und verschwindet wieder, sondern es passiert jetzt etwas. Und das findet sie in dem mittleren Block. Er ließ zum Zeichen, dass einst er da gewesen und wieder käme, der himmlische Chor einige Gaben zurück. Also, jemand ist anwesend, verkündet des Tages Ende und verschwindet wieder. Aber er lässt den Menschen zum Zeichen, dass einst er da gewesen und wieder käme, einige Gaben zurück. Und was diese Gaben sind, findet ihr jetzt in dem dritten Block. Brot ist der Erde Frucht, doch ist's vom Lichte gesegnet. Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst dagewesen und kehren in richtiger Zeit. Darum singen auch mit Ernst die Sänger den Weingott und nicht eitel erdacht tönet den Alten das Lob. Also ein Genius kommt, verkündet das Ende des Tages und lässt zum Zeichen, dass er da gewesen ist, das Zeichen von Brot und Wein zurück. Und jetzt wird hier nicht klar, wer dieser Genius gewesen ist. Es ist klar, dass es ein Gott war, dass es ein Gesandter war, aber der Name wird eben nicht genannt. Es ist nur noch zum Schluss vom Weingott die Rede. Und man kann jetzt rätseln, Brot und Wein, auf was bezieht sich das oder auf wen bezieht sich das jetzt? Ist Christus der Geber von Brot und Wein oder ist es Dionysos? Oder ist es Christus, der mit Dionysos identisch ist? Dann wäre auch Christus als kommender Gott zu bezeichnen. Ich würde mit diesem sicher sehr rätselhaften, aber auch irgendwo religiös und theologischen Gedanken jetzt unseren Abend über Hölderlin gerne schließen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, dass Sie, obwohl wir nicht unter der Friedenslinde sitzen konnten, trotzdem hier mit mir in der Kirche waren, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich einigermaßen auch den Part von Günter Bendele, der leider nicht da sein konnte, heute übernehmen konnte, und freue mich umso mehr, wenn wir das nächste Jahr dann hoffentlich ohne Corona oder mit weniger Corona, dass wir in anderer Umgebung, dass wir uns vollzählig und gesund wiedersehen. Zürich, das achte läutet. Ich wünsche Ihnen einen schönen, gesegneten Nachhauseweg. Wiedersehen.
Ja, lieber Wolfgang, wir bedanken uns sehr natürlich bei dir. Du warst in deinem Element. Und du hast uns den Hölderlin in ein sanftes Abendlicht getaucht. Und hast uns auch den Mund ein bisschen wässrig gemacht, weiter einzutauchen in diese Welt. Wenn wir es jetzt gerade von der Friedenslinde gehabt haben, und die können wir jetzt auch noch ein bisschen genießen, wer also noch Lust hat, und noch gleich ein bisschen ein Glas Bier in der Hand, ein Flasch Bier in der Hand halten wollte und auch ganz klein bisschen was, ein ganz klein bisschen Klima von dem Gasthaus noch mitnehmen will, der ist jetzt eingeladen rüber in der Stadtgarde. Da gehen wir einfach noch rüber, wer Lust hat, und trinken einfach noch ein Flasch Bier miteinander. Und so können wir im Sinne Hölderlins den Abend ausklingen lasse. Vielen Dank dir, lieber Wolfgang. Und vielen Dank für Ihr Kommen. Und wir hoffen, dass wir bald wieder weitere Veranstaltungen machen können. Auf Wiedersehen. Oder auf. ein ganz kleines Geschenk darf ich dir einfach überreichen für deinen Abend, den du jetzt selber gestalten musstest, in völliger alles zusammennehmen, der Bendele und du. Gibt es ein kleines Weinchen.
Darf ich nur einen kleinen Scherz anfügen? Ich habe vorhin von den Gorgen erzählt. Das sagt man zu den Tübinger Wenger.
Das sind eigentlich die Weingärtner.
Die Weingärtner, sind die Gorgen, die einheimische Tübinger.
Das sind die Gorgen.
Da hatte mal ein Pfarrer hatte mal einen Gorg besucht. Und der war sterbend. Ja. Und hat er ihn trösten wollen und hat er gesagt, mein Bruder, Jesus ist auch für dich gestorben. Und hat er Gorg zum Pfarrer gesagt, ach, das wäre doch nicht neidisch gewesen. Also Micha, danke, aber es wäre nicht neidisch gewesen.
Alles klar. Also wir haben uns